Ja, die Uhr tickt immer weiter und wenn wir noch eine Weile oder länger warten, dann ist die Zeit für den Live-Chat vorbei, kann man schon wieder Tschüss sagen, aber zum Glück halten wir die Uhr innerlich an und begrüßen euch zunächst mal ganz herzlich zum Live-Chat oder Satsang online. Und ja, worum geht es hier bei uns? Es geht um die Wahrheit und ihr seht im Hintergrund ein Sinnbild für die Wahrheit, für die Wirklichkeit, die sich, obwohl nicht möglich, als Berg präsentiert. Also das, was du bist, ist hier hinter mir als deine wahre Identität, als der Berg präsent. Da waren wir jetzt für knapp einen Monat und haben uns von der Sonne und den Qualitäten, die man dort finden kann, bescheinen lassen. Und natürlich kann man die Qualität nicht nur dort finden, sie ist ja überall. Aber es gibt Orte so wie dieser hier, wo das deutlicher sichtbar wird, dass es im Außen, sogenannten Außen, das Innen auch gibt. Und der Berg, um den es geht, lange Rede, kurzer Sinn, heißt Arunachala, befindet sich im Süden von Indien, circa 4 Stunden mit dem Taxi südlich von Chennai, früher Madras. Ja, und dann bist du anstrengungslos mitten in deinem Herzen. Du kannst sogar auf ihm herumlaufen. Das heißt, der Berg im scheinbaren Außen ist ja durchtränkt von deiner wahren Identität, also von deinem Herzen, so wie auch du. Nur dass du es oft selber nicht so mitbekommst, weil du es nun mal eben bist. Aber wenn du dich selbst im scheinbaren Außen als Berg gespiegelt siehst, dann ist es leichter, weil das dann eine Empfindung auslöst, die nicht ausgelöst werden kann, wenn du dich auf dich selbst besinnst. Denn du selbst hast ja zu dir selbst keinen Abstand. Und ein Berg ermöglicht, dass ein gewisser Abstand besteht, der nicht wirklich besteht, aber im Außen erscheint es so. Und es hat dann auch auf den Körper, auf diese Körpergeistform eine entsprechende Wirkung. So, und welche Wirkung sollte so ein Berg haben oder deine wahre Identität? Es soll bewirken, dass du still wirst von dem lauten Gerede, das Plappern des Verstandes, der ja die ganze Zeit immer wieder ruft, hier, ich bin ich, hier bin ich, schau, hier bin ich, hier bin ich. Also, dass das Geplapper aufhört, das ist das Wesentliche. Und in letzter Konsequenz, wenn man dann nicht mehr drauf hört, auch dieses Instrumentarium, dieses sogenannte persönliche Ich, auch verschwindet. Und wenn das verschwindet, verschwindet ja auch das Plappern. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, in Stille zu kommen, still zu sein und dich selbst zu erkennen. Einmal, indem du schaust, dass das Plappern nicht stattfindet. Und zum anderen, dass du schaust, ob du überhaupt als Ich existierst, das dann vor sich hin plappert. Und wenn das erkannt wird, dass es überhaupt nicht existiert, dann brauchst du dich mit dem Geplapper nicht mehr zu beschäftigen. Das sind die beiden grundsätzlichen Möglichkeiten. Entweder versuchst du an den Umständen, also an dir selbst als einen Umstand, etwas zu ändern, oder eben du erkennst, dass es nichts zu ändern gibt, weil du immer das bist, was du bist und auch ein sogenanntes persönliches Ich das nicht ändern kann. Okay, labern genug, genug gelabert. Jetzt lass uns zur Sache kommen.
Also es gibt im Chat verschiedene Hallos von der Silvia und der Jeanette Nicole und die Michaela ist auch da. Und Christopher fragt, lieber Moni, meine Frage für heute Abend, was ist das Selbst, Querstrich Gott? Alles Liebe, Christopher.
Ja, das ist leicht zu beantworten. Das ist, was du bist. Also du bist das Selbst. Du bist dann auch das, was man als Gott bezeichnet. Und ja, darüber gibt es ganz viel und auch nichts zu sagen. Du bist das nun mal und auch wenn der Eindruck entstehen kann, das nicht zu sein und man sich als unvollständig oder unvollkommen sehen mag, ist es dennoch nie der Fall. Also es ist eigentlich immer nur eine Frage der Sichtweise. Also jetzt kannst du aufhören zu meditieren, aufhören dich anzustrengen. Du bist das und wenn dir das genügt, dann wirst du dich nicht mehr als jemand anderen bezeichnen.
Die nächste Frage kommt von der Jeanette Nicole. Hallo Muni. In der Meditation ist es leicht, im Frieden zu sein. Mittlerweile versuche ich auch, wenn ich rausgehe, zum Beispiel einkaufen, bei mir zu bleiben. Kannst du etwas dazu sagen, wie man auch in Gesellschaft bei sich selbst bleibt? Danke.
Ja, das ist das grundsätzliche Problem von allen Menschen, die sich mit ihrer wahren Identität beschäftigen oder die unzufrieden sind und dann in Momenten der Stille oder des Meditierens merken, dass es eine andere Qualität gibt, als die ständig in Unruhe zu sein und ständig in Beziehung zu sein und damit dann auch in ständigen Konflikten, sondern dass es eine Qualität gibt, die dein System ruhig stellt im Sinne von die Mechanismen, die dich von dir ablenken, nicht mehr wirken. Und wenn du das für dich erfährst, willst du das natürlich auch unter allen Umständen. Und die Umstände sind es allerdings nicht, sondern das bist du. Also es ist immer derjenige, der sich darüber beschwert, dass er diese Energie oder die Qualität der Stille nicht halten kann, ist das Problem selbst. Die Umstände sind es nicht, sondern es ist die Anhaftung an Umstände und die Idee, jemand zu sein, der in ständigem Bezug zu irgendetwas ist. Das heißt also, um da rauszukommen aus diesem Spiel, schau, inwieweit du in Beziehung gehst zu allem Möglichen um dich herum und inwieweit dich das dann von deinem Frieden in dir ablenkt. Und dann weißt du Bescheid. Und dann gilt es nur noch, das zu unterlassen, was dich daran hindert, bei dir zu sein. Das ist das ganz simple, einfache Prinzip. Und je weniger du auf dieses Ziehen nach außen eingehst, umso mehr bleibst du bei dir. Und auf diese Weise bewahrst du dir den Frieden, also diese Qualität, die du ja als wünschenswert in deiner Meditation für dich erfahren hast und auch bezeichnet hast. So, es braucht also eine Entscheidung für dich und für diese Qualität und aber auch wenn du nur diese Qualität immer im Blick hast, ist das genug. Dann brauchst du gar nichts weiter zu tun. Wenn das dann ununterbrochen geschieht, nennt man das Freiheit.
Christopher möchte wissen, kannst du etwas zur Angst sagen?
Ja, Angst ist zusammen mit Minderwert das Problem, was man hat, wenn man denkt, dass man jemand ist, der in einer Form eingeschlossen sich auf Dinge im Außen beziehen muss oder Dinge im Außen dich dazu veranlassen, dich nach außen zu orientieren. Und das heißt, es gibt dann scheinbar außerhalb von dir noch jemand anderen oder etwas anderes und das sorgt für Angst. Da ist diese Unsicherheit, was passieren mag, in Bezug auf das, was auf der anderen Seite sozusagen durch eine andere Person in dir ausgelöst werden kann. Das heißt also, solange du dich als getrennt von allem anderen und dann auch von allen anderen Menschen als jemand anderes bezeichnest, als ein Ich, wirst du immer auch Angst haben, weil du denkst, dass du existierst, nicht mehr zu sein. Und außerdem noch die Qualität von Minderwert zu bewältigen, die ja damit einhergeht, dass du denkst, du bist jemand Und wir haben ja noch nicht so deutlich gesagt, dass dieser Gedanke, jemand zu sein, eine Illusion ist. Und nach genauer Erforschung stellt man fest, dass es diese Illusion eines Ichs gar nicht gibt. Aber solange man denkt, dass es ein Ich gibt oder so empfindet, handelt man danach. Das heißt, man fühlt sich unvollkommen und hat Angst, nicht mehr zu existieren. Denn man denkt, dass man als diese Form und als jemand da drin existiert. Und wie gesagt, bei genauerer Untersuchung kann man feststellen, dass das nicht der Fall ist und deine wahre Identität jenseits davon ist, jenseits von jeder Form. Und das, was jenseits von jeder Form ist, kann nicht sterben. Und erkennst du dich als das, hört die Angst auf, dich zu belästigen. Dann gibt es keine Angst mehr. Also etwas, was nicht existiert, um das in Worte nochmal zu fassen, hat Angst davor, nicht zu existieren. Und das ist schon ein kosmischer Witz. Aber so ist das. Nach diesem Prinzip leben die ganzen Menschen und die ganzen Konflikte, die wir haben auf der Welt, würden nicht mehr existieren, wenn jeder sich als das erkennen würde. Und in Wirklichkeit sind wir das ja. Also eigentlich müssten wir uns nicht mehr als das erkennen, aber die Auswirkung, die es hat, dass man sich nicht als das erkennt, ist nun mal eben so, wie die Welt jetzt heute aussieht. Ja, und wenn man dann großes Glück hat, taucht man im Live-Chat auf oder im Satsang oder in einem Retreat oder am Arunachala in Indien und merkt plötzlich, dass es eine ganz andere Lebensqualität gibt, die diametral entgegengesetzt ist zu dem, was man vorher dachte zu sein und auch für sich erlebt hat. So, und dann ist das Optimale, was dann passieren kann, dass es dich nicht mehr loslässt. Und das ist der Beginn einer spannenden Reise, die ja eigentlich nirgendwo hinführt und von auch nirgendwo her angetreten wird. Aber so ist es nun mal. Das ist ja auch, was Spaß macht. Bewegung macht ja auch Spaß. Und wenn es dann hin zur Wahrheit ist, selbst wenn es kein Hin gibt und keine Wahrheit, also du selbst nicht von dir entfernt sein kannst, es ist trotzdem eine wunderschöne Geschichte. Ein wunderschönes Happening.
Party 77 fragt, bist du in Indien, Muni?
Ich war bis vor einer guten Woche in Indien. Aber jetzt ist es nur noch die Erinnerung im Hintergrund der Erfahrung. Also das ist, wo ich war. In den letzten 4 Wochen vor einer Woche. Das ist ein bisschen Werbung für diesen Ort, der eigentlich keine braucht, weil steht es für dich an, da zu sein, dann wirst du da sein und wirst durch Hinweise von wo auch immer dahin gelangen, auf die verrücktesten Arten und Weisen. Und so ist es mit allem, wo auch immer wir sind, ist ein Mysterium und hat damit zu tun, dass es für uns nicht anders sein kann, also ansteht, da zu sein. Ganz schöne Hektik hier heute Abend.
Jeanette Nicole fragt, lieber Moni, hast du energetisch einen Unterschied gemerkt, als du wieder nach Deutschland gekommen bist?
Nein, habe ich leider nicht oder zum Glück nicht oder wie auch immer man das nehmen will. Trotzdem hat sich das System so angefühlt, dass es müde ist und wieder in die Zeit hier zurückfinden muss. Das in jedem Fall, das braucht ungefähr eine Woche, so wie es auch eine Woche gebraucht hat, um dort anzukommen. Aber nicht, weil die Energie jetzt so gewesen wäre oder jetzt nach der Reise so ist, dass es einen gravierenden Unterschied macht. Ich war ja schon so oft an dem Berg. Der Berg ist in mir, kann man sagen. Oder es gibt keinen Unterschied energetisch zum Berg. Und dennoch muss nach so einer Reise oder einer Zeit, einer längeren Zeit vor Ort, das System sich wieder umstellen. Und dann schläft es nicht gut oder nur kurz oder zu Zeiten, wo es eigentlich nicht angesagt ist zu schlafen. Und zu anderen schläft man nicht. Ja, das braucht immer seine Weile. Aber das nimmt man gerne in Kauf, allein schon für das gute Wetter dort. Dafür ist gesorgt. Zumindest zu der Zeit jetzt. Aber die Energien sind natürlich auch wunderschön dort. Egal wie viele Menschen da in dem Feld unterwegs sind, kann das nicht wirklich in seiner Qualität reduzieren. Und das ist schon besonders. Sehr besonders. Ja, wir hatten 10 Tage Retreat dort und an einem so hochschwingigen Ort ist es wunderbar. Das ist so wie ein Level höher, von dem aus man dann nochmal ein Level höher setzt und hat dann eine Konstanz von Zeiten am Tag, wo man eben in der Gruppe ist und aufgefangen ist, falls irgendwas ist. Aber es war alles gut diesmal. Nicht keine Vorkommnisse wie beim letzten und davor und davor und davor und davor auch. Und das ist schon prima. Es gibt ja immer noch Menschen, die Angst davor haben, nach Indien zu fahren. In einer Gruppe ist das gut safe, also wirklich leicht zu managen. Wenn du nicht ein paar Dummheiten machst und aus jeder Wasserleitung trinkst, die des Weges kommt, oder was auch immer irgendwo ist, wo es nicht angebracht zu essen, da gilt schon, drauf zu achten. Ganz offensichtlich verrichtet der Berg hier seine Wirkung. Also zwischen allen tiefe Stille gefallen sind. Auch okay. Ja, also dieser Berg ist ja ein sehr heiliger Berg in Indien, wenn nicht gar der heiligste. Und das Interessante ist ja, dass man, er repräsentiert ja Shiva selbst, nicht den Sitz von Shiva, was der Kailash ist, energetisch auch, sondern Shiva selbst ermöglicht ja, dass man, da man ja den Berg besteigen kann, sozusagen auf sich selbst spazieren geht. Also auf dem, was man wirklich ist, als Berg, in dieser Schwingung, dort, die natürlich ein bisschen Bergschwingung auch noch hat. Es ist also für uns ja, für das, was wir sind, nicht möglich, uns in irgendeiner Form zu erfahren. Also es ist nicht möglich, die Energie von uns selbst wahrzunehmen, von dem, was wir wirklich sind, sondern immer nur eine Widerspiegelung davon oder eine Filterung davon, so wie ein menschliches Gefäß als Form diese Qualität zum Ausdruck bringt. Das ist niemals das reine Selbst, egal bei wem, auch nicht bei Ramana oder wem auch immer, sonst Jesus oder Buddha ebenfalls nicht. Da ist immer eine gewisse Färbung dabei, die dann auch unterschiedliche Empfindungen auslösen in uns. Und ich habe mich dann mit einem Inder, bei dem wir oft mittags essen gingen, unterhalten. Und er sagte dann, als ich ihn fragte, ob er denn nicht mehr auf den Berg geht, sagte er, nein, als Kind hat er das gemacht. Aber jetzt als Erwachsener möchte er nicht mehr mit seinen Füßen auf den Berg gehen, weil der Berg so heilig ist. Also das ist ein Respekt, den man dem Berg oder der Qualität gegenüber haben kann. Am besten natürlich auch sich selbst gegenüber als diese wahre Qualität. Also es ist wichtig, sich selbst zu schätzen als das, was man wirklich ist. Und der Berg hilft dabei. Und ihr könnt ja sehen, wenn jemand als Inder das sagt, er geht noch nicht mal mehr mit seinen Füßen da drauf, was viele Westler ja tun mit Schuhen und auch barfuß, aber er gar nicht. Als Kind hat er das gemacht, da hat er auch sehr viel bei den Höhlen gespielt und da, wo Ramana gesessen hat, in Stille ebenfalls, aber heute nicht mehr. Heute hatte er das Bewusstsein des Erwachsenen, dass es ihm so heilig ist, dass er noch nicht mal den Berg besteigt, was ich ein wenig übertrieben finde, denn der Berg ist ja dafür da, dass man ihn auch dafür nutzt. Und je näher man ihm kommt, umso besser. Also von Weitem ihn anschauen ist schon gut, sich damit zu verbinden, besser. Beides noch besser, aber direkt dort zu sein in der Nähe, noch besser, besser und noch besser, 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 darauf spazieren zu gehen, dem Bewusstsein, in dir selbst sozusagen spazieren zu gehen, in auf dir, als du, wie auch immer du das jetzt gerne bezeichnen möchtest. Also, ihr seht, mehr und mehr gibt es heute Abend eine Werbeveranstaltung für den Arunachala, das ist der Name des Berges. Und Aruna heißt die Sonne, Achala heißt unbewegt, also das unbewegte Strahlen der wahren Identität symbolisiert durch den Berg hier.
Janet Nicole schreibt, du strahlst so eine schöne Ruhe aus mit dem Berg im Hintergrund, dass gerade keine Fragen aufkommen.
Ja, was rätst du mir, damit ein paar Fragen kommen? Was soll ich machen? Aber es ist, wie es ist, ist schon gut. War nur ein Spaß.
Und Bela schreibt, lieber Muni, es sind wieder so viele Widerstände gegen alles Mögliche da. In Indien war alles so mühelos. Hier tobt wieder der Bär in mir. Danke für die schöne Zeit dort.
Ja, sehr gerne, Bela. Ich habe das auch mitbekommen, obwohl ich nichts von dir gehört habe, aber irgendwo wusste ich, dass du da wieder in Schwierigkeiten bist. Nimm's nicht tragisch, Hauptsache die Richtung stimmt. Es macht keinen Sinn, nur weil es phasenweise nicht so läuft oder man das Gefühl hat, man ist nicht da oder das hilft alles nichts oder es wird nichts. Also immer wirklich im Vertrauen auf die Qualität, die du erkennst, wissen, das ist temporär so. Und wenn Themen sich verabschieden, dann zeigen sie sich, das ist unangenehm. Aber das dauert nicht ewig. Und je mehr man dagegen kämpft, umso länger dauert's. Also heißt es, nicht dagegen zu kämpfen und dich auf das zu besinnen, was du wirklich bist. Wird schon. Nicht verrückt machen, macht keinen Sinn. Weil irgendwann muss man auch den Geschichten, aus den Geschichten auch lernen, nämlich daraus, dass es eben so ist, dass ein menschliches Leben gerade in Bezug auf die Öffnung in das, was man wirklich ist, einem die Hochs und Tiefs im Leben präsentiert. Also da bist du im einen Moment glückselig, im nächsten Moment traurig und frustriert. Aber das ist nur möglich, weil sich eben auch Trauer und Frustration im System angesammelt haben und die irgendwo hin müssen. Und wenn sie sich verabschieden, zeigen sie sich nur mal als Trauer und Frust. So ist es zu verstehen. Und von daher ist es auch zu begrüßen, wenn das auftaucht, auch wenn es sich nicht unangenehm anfühlt. Aber das ist vielleicht ein Trost für die, denen es oft so geht, dass es sich anfühlt wie Tag und Nacht oder Berg- und Talbahn. Aber in Wirklichkeit eben das sogenannte Tal, die Themen entlässt, die dich dann anschließend wieder den Berg sehen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes jetzt symbolisch den Berg hier auch. Den Berg als eben nicht im tiefen Tal der Tränen, sondern oben auf dem Gipfel, wo die Sonne scheint. So, und wir sind nicht das, was sich durch die Form ausdrückt, schon gar nicht das, was unangenehm ist. Und auch nicht das, was angenehm ist. Und wenn wir das verstehen, dann lassen wir die Finger davon. Und das ist wichtig. Das muss die Stille leisten, dass sie dir nahelegt, dass du dich nicht mit dem, was laut ist, beschäftigst.
Jeanette Nicole schreibt, für mich reicht gerade deine Anwesenheit. Tiefer Frieden. Und Elisabeth schreibt, schön, Moni, dass ihr wieder da seid. Alles Liebe.
Ja, danke. Liebe Grüße auch an dich.
Silvia schreibt, könnte man nicht ein Loch in den Berg bohren, um ihm noch näher zu sein, in das Herz des Berges?
Kannst jederzeit auch von hier aus im Herz des Berges sein, weil du bist ja das, was der Berg ist. Und wenn du das für dich akzeptierst, dass es möglich ist, dass dein Bewusstsein überall hinreisen kann und eigentlich ja auch gar nicht muss, weil es ist ja schon, heißt es, dass du nur durch die Idee, dass du nicht da bist, denkst, dass du da ein Loch reinbohren musst. In Wirklichkeit ist es nicht erforderlich. Und naja, wie tief willst du dann bohren?
Silvia schreibt, ich finde, die Zugspitze reicht auch aus.
Das kannst du nur so lange sagen und es ist auch okay, wenn das für dich so ist. Und du kannst dich ja überall finden, weil du bist ja auch überall. Insofern mach einen Schritt irgendwohin, bist du immer noch das und in dir. Also du kannst dir ja nicht entkommen. Dennoch wage ich die Behauptung, dass wenn du dann mal dort bist, was im Hintergrund sichtbar ist, dann wirst du den Unterschied wahrnehmen. Es sei denn, du bist schon so buddha-mäßig unterwegs, dass es keine Unterschiede mehr gibt, wo auch immer du dich aufhältst. Aber das wage ich trotzdem zu bezweifeln, weil das ist schon eine Hausnummer. Eine, die ja auch Ramana veranlasst hat, seine Familie zu verlassen im Alter von 16 Jahren und einfach in das unbekannte Terrain einzutauchen. Und alles Geld hinter sich zu lassen, in den Teich zu schmeißen, im Tempel, zum Fuße des Berges. Es gibt ja einen großen Tempel in Arunachaleshvara. Arunachaleshvara Tempel. Da hat er dann seine letzten Rupies, die er von seinem Bruder sich ausgeliehen hat, hat er dann in den Teich geworfen und seitdem kein Geld mehr angerührt. Aber das nur so nebenbei. Das heißt also, wenn es so für jemanden bestimmt ist oder in sich selbst so existiert als Möglichkeit, dann wird man dort sein. Und wenn nicht, dann wird man nicht dort sein und dann muss man auch nicht dort sein. Also so ist das zu verstehen. Niemand muss da jetzt unbedingt hin, nur weil ich da jetzt das Bild ausgesucht habe und da heute davor sitze. Einfach um so ein bisschen das Flair zu vermitteln, wie das sein kann. Man muss es nicht. Niemand muss. Wenn man den Drang verspürt, kann man machen, was man will, mit oder ohne dem Bild im Hintergrund, weil das Bild wird niemanden dazu veranlassen, dahin zu fahren, sondern nur, wenn es als eine Möglichkeit und auch Notwendigkeit in dir selbst angelegt ist, dann wirst du da auftauchen, egal was du denkst, wo du sein solltest oder nicht sein solltest oder auf keinen Fall sein willst. Du wirst dann dort sein. Aber für die, die heute Abend mit dabei sind und auf der Reise auch dabei waren im Retreat, ist das sicher eine Freude.
Christopher fragt, was war für dich das Schönste bei diesem Berg?
Oh, die Qualität an sich ist genug. Einfach da zu sein und ja, in dem Okay sozusagen. Ist ja nicht so, dass es mir da ganz anders geht als irgendwo anders. Aber es ist dennoch eine Qualität, die spürbar ist, die wahrnehmbar ist.
Doris fragt, welche Rolle spielt Jesus Christus für dich?
Er spielt die Rolle von zu wissen, wer er ist und missverstanden von vielen als jemand, der vermeintlich von Gott getrennt ist. Dasselbe, was man als Gott jemanden attestiert, eben frei zu sein von allem und gleichzeitig als tragische Figur dafür, wie sehr man jemanden missverstehen kann und dann darauf ein kirchliches Hierarchiegebilde aufbaut, was den Menschen, den oder der Jesus war, ziemlich von dem entfremdet, was er wirklich war. Also jemand, der angekommen ist.
Christopher schreibt, von Buddha hört man ja, das Leben ist Leiden. Was hältst du davon?
Nein, das ist wahr. Wenn man denkt, dass man jemand ist, der man nicht wirklich ist, dann ist das Leiden. So ist es zu verstehen. Also wenn man denkt, dass man die Form ist, die Krankheit und Tod ausgesetzt ist oder unterliegt, dann bedeutet das, dass man damit beschäftigt ist, das zu vermeiden. Und dann ist man nicht wirklich mitten im Leben, sondern die ganze Zeit schon praktisch tot. Und damit ist dann gesagt, wenn du denkst, dass du jemand bist, der lebt, der du nicht wirklich bist, so müsste man es eigentlich sagen, dann leidest du. Also menschliches Leben ohne die Gewissheit der wahren Identität von sich selbst ist leidvoll. Naja, und wenn du dir die tragische Figur von Jesus anschaust, wenn das nicht leidvoll ist und er dann als Symbol am Kreuz hängt, Symbol ist für eine Lebensqualität, ist es ja eine Todesqualität, eindeutig. Wenn das Symbol ist für Leben, fand ich immer schon grauenhaft. als Werbeposter sozusagen für Freiheit.
Christopher fragt, was ist Hingabe? Ich habe das oft bei Eckhart Tolle gelesen.
Ja, das ist der Irrtum, den viele unterliegen, dass sie denken, sie könnten sich hingeben. Dabei ist ein persönlicher Ausdruck der, dass es diesem persönlichen Ausdruck darum geht, weiter zu existieren und auf sich zu bestehen als der Ausdruck, der man ist, und davon nichts wegzugeben. Und Hingabe heißt, dass man komplett die Idee aufgibt, dass man jemand ist, der irgendwas bestimmt. Das ist Hingabe. Hingabe heißt, ich gebe mich komplett so, wie ich bin, hin. Und zwar sofort. Ansonsten ist es ein sich hinwerkeln und nicht Hingabe. Und da das niemand hinbekommt, sondern sogenannte Hingabe in dem Moment passiert, wo Verwirklichung passiert, die aber nicht in deiner Macht ist, lehre ich nicht, dass es Hingabe gibt, sondern eben nicht gibt. Also Hingabe ist etwas, was es nicht gibt, weil sich niemand wirklich hingeben kann, sondern eine Persönlichkeit, auch wenn sie die Freiheit will, immer sie für sich will. Und damit ist immer noch jemand da, der sich nicht hingegeben hat. So, am besten ist, sich als jemand zu erkennen, der nicht existiert, der sich dann auch nicht hingeben kann und muss. Also schau nach, ob du existierst. Ob das, zu dem du sagst, ich bin das, wirklich existiert.
Christopher schreibt noch weiter. Manchmal lese ich oft, dass Menschen sich selbst finden wollen. Was denkst du, suchen diese Menschen in Wahrheit? Nachricht zurückgezogen. Na, vielleicht schreibt das nochmal neu.
Okay. Ja, manchmal lese ich oft, ist auch kein guter Start.
Jetzt kommt noch mal die neue Formulierung. Manchmal lese ich, dass Menschen sich selbst finden wollen. Was hältst du davon?
Das ist das Allerbeste. Und in dem Versuch, sich zu finden, da am besten festzustellen, dass dann niemand ist, der gefunden werden kann. Aber man muss es probieren. Man muss probieren, was ist denn das, was sich hier ausdrückt? Und in Frage stellen tut man es ja doch nur, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man leidet. Also sind wir wieder bei Buddha. Leben ist Leiden. Wenn Leben für dich Leiden ist, dann wirst du versuchen, nicht zu leiden. Und dann wirst du versuchen herauszufinden, wie geht es, nicht zu leiden. Und am besten ist, du findest jemanden, der denkt, dass er leidet, aber nicht wirklich existiert. Also niemanden. Aber damit ist das Resultat natürlich schon vorweggenommen. Aber was wollen wir machen? Ist nun mal so. Also die Empfehlung lautet, einfach zu schauen, was sich tagsüber durch diese Form ausdrückt und inwieweit das alles von dir bestimmt wurde, inklusive der sogenannten Gedanken, aller Impulse, die in dir auftauchen. Sind das wirklich deine? Hast du sie bestimmt? Hast du das beschlossen? Hast du, bevor du etwas in dir hast auftauchen sehen, von dem du sagen könntest, das ist ein Gedanke, hast du den davor gedacht? So, und bei genauer Erforschung wirst du es dann wissen. Und dann, wenn dann niemand zu finden ist, ist dann die Frage, wer sich hingibt. Oder ob nicht das, was man Hingabe nennt, die Notwendigkeit ist, etwas auszudrücken, was man selber nicht bestimmt. Also etwas ist, was passiert. Freiheit ist etwas, was passiert. Man kann die nicht machen. Und es ist auch ein Witz, das zu sagen, dass Freiheit passiert, sondern sie wird ja nur registriert dann plötzlich als wahr. Okay, das Freiheit bin ich ja. Sie ist ja immer schon. Und werden kannst du sie ja nicht. Aber es mag so erscheinen, weil sie davor nicht da zu sein schien. Aber sie ist immer da. Und aber die Idee, dass man denkt, dass man jemand ist, der lässt einen dann, verhindert dann, dass man weiß, dass man das eben nicht ist. Nämlich, dass Freiheit eben ist, das hat man dann nicht im Blick, wenn man denkt, man ist jemand. So, das heißt, es verschiebt sich im Prinzip von Nichtfreiheit zu Freiheit einfach nur die Perspektive hin zu der Kenntnis davon, okay, in Wirklichkeit bin ich nicht diese Form, bin nicht der Körper, bin nicht wirklich ein Mensch in dem Sinne. Und da ist auch keine Instanz in dem, die entscheidet, sondern ich bin das, was als Freiheit immer ist. Und das ist alles. Und was brauchst du, um dich zu erkennen? Das Aufhören des Plappern des Verstandes. Also wenn du still wirst, erkennst du dich. Wenn du wirklich still wirst, nicht nur einen Moment lang nicht denkst, sondern wirklich still bist, in dem Moment erkennst du dich, zwangsläufig. Also dieses ganze Geplapper des Verstandes verhindert, dass gesehen werden kann, dass in der tiefen Stille das ist, was du wirklich bist. Und das ist dann unumkehrbar. Also wenn das einmal wirklich für sich erkannt wurde, dann ist es so und bleibt so. Wenn es nicht bleibt, ist es nicht erkannt. Dann ist es nur gewusst oder empfunden oder sich vorgestellt. Viele Menschen leben ja nach einer Vorstellung und so geht es auch in der Spiritualität, dass man sich vorstellt, wie das ist, dass Freiheit ist und dann erscheint sie einem so, wie man sie sich vorgestellt hat. Und ist aber nicht wirklich Freiheit, sondern nur die Vorstellung davon. Und diese Qualitäten sind eigentlich nicht Qualitäten, die kommen und gehen, die bleiben nicht. Freiheit hat nichts mit einer Vorstellung zu tun, sondern damit, dass alle Vorstellungen wegfallen. Nicht, dass man sie wegfallen lassen kann. Dafür bräuchten wir jemanden, der das könnte. Also wegfallen muss passieren und das ist nicht in deiner Macht. Wie auch Hingabe ja nicht. Das ist ja auch ein Wegfallen oder die Idee von wegfallen lassen können ist nicht möglich. Aber es wird gelehrt und nur deswegen, weil es nicht hinterfragt wird. Wird einfach nicht hinterfragt, einfach nachgeplappert. Also plappere nichts nach, sondern erforsche selbst, was auch immer von wem gesagt wird, ist zu erforschen. Und das gilt auch für die Galionsfiguren, also auch für Buddha und für Jesus. Und bei Jesus kann man ja sehen, wenn man Wahrheit für sich erkannt hat, dass vieles von den Zitaten nicht stimmen, also falsch wiedergegeben worden sind und oder müssen, weil sie nicht zu der Qualität von Freiheit passen. Das ist die Tragik von jeder Lehre oder jeder Wahrheit, beziehungsweise der Wahrheit an sich, dass sie, wenn sie ausgedrückt wird von jemandem oder weitergegeben wird oder gelehrt wird, immer auch ein Stück weit die Färbung dessen oder derer tragen, die das lehren. Also musst du für dich selbst die Essenz kennen, losgelöst von den persönlichen Anteilen, die da immer auch eine Rolle spielen und die Wahrheit in einer bestimmten Weise vermitteln.
Christopher schreibt, danke für den Satsang.
Ja, gerne. Den haben wir beide ja heute Abend bestritten. Du und ich, Christopher. Natürlich
Christoph.
zusammen mit Swantje, natürlich, ganz klar. Ja. Was meinst du?
Christopher fragt, ist das Ego ein Gedanke?
Es ist ein Gedanke und Gedanken haben nun mal auch leider Energie und wiederholte Gedanken haben dann entsprechend mehr Energie, sodass dann in der Identifikation mit dem Gedanken eine Scheinidentität eines Egos existiert. Und das ist eine bestimmte Energie, die die Aufmerksamkeit immer wieder vereinnahmt. Und es gilt, aufzuhören, die zu bedienen, damit erkannt werden kann, dass es das Ich nicht gibt. Das fällt dann mit der Zeit in sich zusammen, wenn man ihm die Aufmerksamkeit entzieht. Also ganz einfach. Freiheit ist ganz einfach. Einfach das sogenannte Ich nicht bedient. Aber wer bedient es nicht? Das Ich. Also es muss passieren. Und ob durch das Ich oder nicht durch das Ich, spielt dann eigentlich keine Rolle.
Christopher fragt, fühlst du noch Gefühle? Tauchen noch Gedanken in dir auf?
Gefühle tauchen in jedem Fall auf, denn wir sind ja Mensch und je freier ein System schwingt, umso freier schwingen auch die Gefühle darin, die dann nicht unterdrückt werden. Und Gedanken tauchen auf, wenn sie gebraucht werden. Ansonsten ist Ruhe. Also Gedanken, die nicht existieren, weil ich zu den Gedanken, die andere so nennen oder man so nennt, ja auch nicht Gedanken sage, sondern das sind eigentlich Informationen. Und die tauchen auf, wenn man sie dann braucht. So wie jetzt, wenn wir über Freiheit oder was auch immer sprechen, taucht es dann auf, was benötigt wird. Aber es sind keine Gedanken, weil sie sind nicht gedacht worden. Weil um sie dann, wenn sie ausgesprochen werden, davor noch zu denken, ist keine Zeit. Also dann würde ich ja richtig in Stress kommen, wenn ich das, was ich sage, noch gedacht haben muss davor. Also das ist ja nicht der Fall. Und das ist bei niemand anderem der Fall. Nur es mag so erscheinen, und aber nur dann, wenn man es nicht überprüft. Daher der Hinweis, überprüfe auch das, überprüfe, ob Gedanken wirklich Gedanken sind und ob jemand jemals Gedanken hatte. Also auch ein Gott kann den Gedanken einer Schöpfung nicht gehabt haben. Denn schöpfen kann man ja nur, wenn man einen Gedanken hat, was man damit anfangen will. Also auch das hat es nicht gegeben. Und die ganze Schöpfung hat es nicht gegeben, weil niemand da war, der sie gedacht hat. Also das heißt, sie ist als diese Erscheinung hier, ist sie ja die ganze Zeit. Das heißt, sie ist niemals entstanden. Aber als eine scheinbare Realität ist sie hier. Und da sie aber nur scheinbar ist, weil sie kommt und geht, ist sie auch nicht wirklich hier. Wirklich hier ist das, was du bist. Und das ist das, was der Berg repräsentiert. Als eine Qualität, die jenseits der Form ist. Obwohl der Berg so aussieht, als wäre eine Form und ist ja auch. Aber die Qualität, die sich durch ihn ausdrückt, ist nicht bergmäßig oder formmäßig, sondern jenseits der Form. Mit einem leichten Touch Berg, wie schon zu Anfang erwähnt. Alles, was sichtbar ist, ist eine Filterung von dem, was nicht sichtbar ist. Und dieser Berg filtert nun mal eben ganz wenig. Also er lässt sozusagen fast alles von einem Lichtstrahl, wenn man ihn umlenken würde von einem Prisma, lässt er praktisch fast alles durch, bis auf einen ganz kleinen Rand, der das nicht durchlässt, was diese wahre Identität ist. So, und damit erscheint es dann so, als hätte er eine bestimmte Energie. In Wirklichkeit ist er total neutral und ein bisschen bergmäßig eingefärbt. Ja. So, damit ist die Qualität, die er repräsentiert, ein idealer Lehrer, der nun mal eben keine wie soll man das sagen, kein Ausdruck ist von einer Beschränkung noch oder wo eben Dinge noch nicht erlöst sind, die eben sich als Energie unangenehm ausdrücken können oder als Verhalten entsprechend ausdrücken können. Also der Berg hat auch die Eigenschaft, wenn jemand seine Tendenzen nicht ausdrückt und oder zurückhält, aus welchem Grund auch immer, das, was zurückgehalten ist, an die Oberfläche zu bringen. Also er hat diese Power, das bewusst zu machen und auch das Angenehme wie das Unangenehme. Das geht immer zusammen mit Satsang, dass alle Aspekte auftauchen müssen. Und ja, es gibt Menschen, die reisen zu diesem Berg und kommen nicht aus dem Bett für 2 Wochen und waren nie auf dem Berg, sondern nur am Fuße irgendwo in der Nähe. Und ihr System hat es nicht erlaubt, sich dem näher zu widmen oder da einzutauchen. Und dann war die erste Berührung der Anwesenheit dort, und zwar im Bett, der erste Versuch sozusagen, mit dem zurechtzukommen, was sich in der Begegnung mit der Qualität des Berges in einem selber auftut. Ja, von daher ein Wahrheitsgradmesser auch dieser Berg. So wie jeder Satsang, jede Begegnung mit Wahrheit, das ja auch für jeden prinzipiell ist. Denke ja, dass die meisten auch hier, hoffe ich zumindest, nicht mehr so naiv sind, dass sie denken, dass was dann in Bezug auf Spiritualität auftaucht, ist immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wir widmen uns ja doch der Wahrheit oder der Freiheit deswegen, weil die Wahrheit und Freiheit in uns noch nicht so ist, dass wir dazu sagen können, sie ist. Also das heißt, der Grund, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen, ist ja aus einem Defizit heraus und oder der Notwendigkeit heraus, sich der Qualität zu widmen, sodass das Leben lebenswert ist. Und nicht nur das, sondern darüber hinaus eine Qualität ist, die dich berührt. Und das heißt, dass wenn die Sehnsucht danach ist, dass es eben für dich noch nicht so ist, obwohl in Wirklichkeit du natürlich nie davon getrennt bist. Aber diese Verschleierung durch den menschlichen Ausdruck gilt es eben zu durchschauen und aufzulösen. Und dann ist gut, dann ist alles gut. Es ist ja so, dass es so aussieht, dass die Illusion die Wahrheit verdeckt. Es sieht aber nur so aus, weil welche Illusion kann die Wahrheit verdecken? Die Illusion ist ja eine Illusion, das heißt, sie ist nicht. Aber sie erscheint so.
Christopher schreibt, woran ich mich noch festbeiße, ist, dass da niemand ist. Eine vielleicht dämliche Frage, was bedeutet das?
Naja, das bedeutet Freiheit, wenn das erkannt wird. Das ist das Maximum von jeglicher Bedeutung in einem, welchen auch immer Leben. Freiheit. Von der Idee, jemand zu sein, das ist die Freiheit. Also, Freiheit heißt, dass ganz klar gesehen wird, es gibt kein Ich. Das ist Freiheit von der Idee, jemand zu sein, der auf die Form begrenzt ist, und in Bezug zu sogenannten anderen Formen und sogenannten Inhalten in anderen Formen in Not gerät oder in Schwierigkeiten oder andere in Not bringt oder in Schwierigkeiten. Und immer in der Flucht vor den unangenehmen Dingen hin zu dem Versuch, dass alles nur gut sein möge im Leben. Aber in dieser Dimension von Leben ist nicht alles nur gut. Aber die Qualität, die wir selber sind, die ist gut. Trotzdem wird auch, wenn Freiheit ist, erfahren, dass manches nicht gut ist. Leben ist nun mal so. Es präsentiert uns alles Mögliche und Die Umstände, wie ja schon heute erwähnt, sind es ja nicht, die es ausmachen, sondern wie wir damit umgehen in Bezug auf Umstände. Und in Bezug zu ist etwas, was wegfällt, wenn Freiheit ist. Das ist dieser sogenannte Bezugspunkt einer Ich-Idee oder eines sogenannten Egos, der entfallen muss. Dann ist Freiheit.
Heide Nira schreibt, Hallo Muni. Das, was wahrgenommen wird, ist auch nur scheinbar. Was nimmt wahr?
Ja, finde das heraus. Finde heraus, was ist es in dir, was wahrnimmt. Schau einfach jetzt, werde was nimmt wahr. Es ist ja etwas, was in dir stattfindet. Also muss es in dir auch eine Kenntnis davon geben, ein Bewusstsein darüber, das wahrgenommen wird. Und was ist dieses Bewusstsein, was wahrnimmt? Also wenn du dich fragen würdest, was hat Kenntnis davon, von dem, was gesehen wird? Wer oder was hat Kenntnis davon? Müsstest du bei dir landen? Und dann bedeutet das ja, dass du, wenn du sagst, es wird gesehen, dass das, was gesehen wird, nicht du bist, wenn du das bist, was sieht. Was auch immer das jetzt sein mag, haben wir ja noch nicht definiert. Also kann das Resultat von dieser Frage nicht etwas Gesehenes sein, sondern das, was sieht. Wir haben es ja auch schon verraten, aber vielleicht hast du es, wenn alles gut gegangen ist, nicht gehört und musst es selber rausfinden.
Christopher schreibt, könntest du noch etwas zur Körperarbeit sagen? Was ist das genau?
Der Körper ist ja eine Form, die für uns eine sichtbare Begrenzung darstellt. In Wirklichkeit gibt es mehrere Körper, die energetisch den physischen Körper erweitern, bis hin zur Glückseligkeit, den Körper der Glückseligkeit, und ist dann der Körper, der am weitesten von uns entfernt ist und uns aber komplett durchdrängt. Das heißt also durchdringt. Alle Körper, die um uns herum gehen, das ist der physische Körper, der Prana-Körper und der emotionale Körper, das ist der mentale Körper und das ist der Körper des Intellekts und der Glückseligkeit. Und das sind diese fünf Körper, die die gesamte Form durchdringen. Und die enthalten die Eigenschaften, mit denen ein Mensch hier auf dem Planeten auftaucht und die entsprechenden Reaktionen bezüglich der Filterung dieser Eigenschaften. Das heißt also, die Eigenschaften als Qualität, mit denen wir hier auftauchen, filtern die Begegnungen, die wir haben, die sogenannten Beziehungen. Und als Wirkung davon, inwieweit uns das bekommt oder nicht bekommt, lässt sich das oder setzt sich das im Körper ab als eine entweder Öffnung oder eine Blockade. Und wenn man jetzt am Körper arbeitet, am besten energetisch so, dass man nicht mehr am physischen Körper arbeitet, sondern energetisch darüber hinaus in allen Körpern, indem der Heiler das entsprechende Energiefeld hat, dann bedeutet das, dass diese Anteile geheilt werden können, beziehungsweise die Blockaden das System verlassen, eine Öffnung passiert und dann die Erlebnisse, die stattgefunden haben in Bezug auf irgendwelche Begegnungen, die man hatte, die das Verhalten in dir eingeschränkt haben, davon befreit werden können. Und dann heißt dann das Resultat, du kannst dich dem, was du bist, unvoreingenommen öffnen. Und insofern hilft Körperarbeit auch in Bezug auf Bewusstwerdung, Klarheit, die Erkenntnis auch, dass du nicht der Körper bist und dass in dem auch nichts stattfindet, kann auch dadurch passieren. Also es ist ein Weg, eine Möglichkeit, sich für die Wahrheit mehr und mehr zu öffnen. Meist geschieht es darüber, dass Menschen körperliche Einschränkungen haben oder bestimmte Themen sich in ihnen so festgesetzt haben, dass die Blockaden im Körper dauernd danach schreien, sozusagen gesehen zu werden. Und dann braucht man Hilfe von außen. Es ist gut, das zu machen und es entspannt auch das System. Es gibt ja viele verschiedene Methoden, die man nutzen kann. Ich habe das auch im großen Umfang genutzt, hat mir sehr, sehr, sehr gedient. Zumal wir ja auch nicht wirklich genau wissen, vollumfänglich, was an Themen, Tendenzen, Energien und Blockaden in unserem System wirklich los ist. Also wir sind ja nur in unserem Bewusstsein in der Lage, an der Oberfläche zu kratzen und alles, was da drunter ist, ist schwer zugänglich. Und naja, wozu dient Heilung oder Auflösen von körperlichen Blockaden, um eben Zugang zu bekommen zu den Anteilen, die uns daran hindern, dass sich Freiheit durch uns ausdrücken kann. Ja, und wer dazu eine Resonanz verspürt oder zwangsläufig sich damit auseinandersetzen muss, weil das System es so ausdrückt, der kommt da nicht drum rum. Aber prinzipiell muss man sagen, wir sind nicht der Körper, egal was wir damit anstellen. Wir sind es nicht, wir sind es nicht, wir sind es nicht. Das heißt also, alles, was scheinbar eine Verhinderung darstellt für Freiheit, ist nicht wirklich eine Verhinderung, sondern nur eine scheinbare. Aber leider ist es so, dass sich viele Illusionen in uns wirklich lange hartnäckig halten, sodass entscheidend ist, was die Schlussfolgerungen sind, die in einer Form passieren, also was man von sich denkt oder vom Leben denkt und von den sogenannten anderen denkt und auch von der Freiheit denkt. Also wenn dieses Verliebtsein in das Denken stark ist, hilft dann auch nicht sehr viel, den Körper entsprechend zu bearbeiten. Aber es hilft in jedem Fall. Wie weit, das muss eben dann im Einzelfall gesehen werden.
Patrick schreibt, lieber Moni, sind diese fünf Körper die direkte Realität deiner Erfahrung? Ist das also für jeden Befreiten sichtbar?
Nein, das nicht, aber es ist ein Bewusstsein darüber, dass wenn bestimmte Aspekte auftauchen, die sich auch auf bestimmte Körper beziehen, aber es ist nicht die ganze Zeit, dass man darüber nachdenkt, ob jetzt irgendwas, was passiert, mit dem oder jenem Körper in Verbindung steht. Nein, das ist nicht so, dass jeder darauf achtet, denn es geht ja in der Freiheit nicht darum, den Körper im Blick zu haben und seine Verhinderung, sondern eben sich als das zu kennen, was frei davon ist. Und diese Körpermodelle oder dieses Körpermodell von diesen fünf Körpern hilft ja auch einzustufen, wo mögliche Verhinderungen sind und auch Potenziale liegen. Und ansonsten lässt man das ruhen, beschäftigt sich nicht weiter damit. Es ist wichtig zu wissen, dass egal wie befreit der Körper ist und in welchem Körperzustand man sich gerade befindet, auch mit dem sogenannten Höchsten als körperlicher Ausdruck, als Glückseligkeit, der Ananda-Körper, ist noch nicht die Freiheit. Das ist nur eine Empfindung und ein Phänomen. Und das ist wichtig zu wissen. Das sind alles Werkzeuge und nicht etwas, was man dauernd im Blick haben sollte, sondern die Freiheit.
Doreen 7 schreibt, lieber Moni, da ich gerade viele körperliche Beschwerden habe, dann wäre eine regelmäßige wenn ich eine regelmäßige Pranic Healing machen würde, wäre das gut für mich, nehme sehr schnell von anderen Menschen die Energien auf.
Ja, das ist so, weil du wahrscheinlich noch bedürftig bist und versuchst dann an die Energien der anderen dran zu kommen. Im Prinzip nimmt man überhaupt keine Energien auf, sondern ist immer nur in Resonanz zu bestimmten Energien, die man in sich selber hat. Also mit dem Aufnehmen, wie gesagt, ist meistens verbunden, dass man denkt, dass man von den anderen energetisch was bekommen muss und nicht, dass man sie abwehren muss. Also das ist auch ein Missverständnis. Trotzdem muss man auch darauf achten, dass man, wenn man mit Menschen zusammen ist, die die Energie von einem selber absaugen wollen, hart ausgedrückt, dass man die Zeit, die man mit ihnen verbringt, reduziert oder gar nicht, wenn man das Bewusstsein darüber hat, was da wirklich passiert. Also, es ist sehr sinnvoll auch, auf der anderen Seite, also einerseits habe ich gesagt, man sollte das begrenzen, was man an Zeit mit jemandem verbringt. Andererseits ist es auch hilfreich zu sehen, was in dir alles ist und auftaucht und sich dann damit auseinanderzusetzen, wie das geheilt oder verändert werden kann. Also aus der Resonanz rauszukommen. Also müsstest du deine Resonanzen klären, weshalb du denkst, dass du von anderen Energien aufnimmst. Das ist, wäre schon mal wichtig. So, und es macht natürlich nur Sinn, auch Körperarbeit zu machen, wenn du es erlauben kannst, dass andere dich energetisch unterstützen. Und wenn du aber in der Vorsichtshaltung bist, dass du denkst, du nimmst wieder etwas von jemandem auf, wirst du dich nicht entsprechend öffnen können. Dann würde ich dir das nicht empfehlen, sondern ich würde dir erst empfehlen, dich damit zu beschäftigen, warum du denkst, dass du von anderen Energien aufnimmst und die Resonanz zu denen in dir anzuschauen. Das wäre wichtig. Und wenn das dann geklärt ist, kannst du dich, wenn du merkst, du kannst dich auch jetzt dann anderen öffnen, kannst du das besonders für dich nutzen, es sei denn, du brauchst es dann nicht mehr, je nachdem.
Christopher schreibt, ich habe den Eindruck, je belesener ich bin in Bezug auf Erleuchtung, desto mehr blockiert meine Erkenntnis die Wahrheit. Kannst du dazu etwas sagen?
Ja, wenn du das so siehst, dann heißt es, du überfrachtest dich mit Informationen und du kannst sie nicht wirklich verarbeiten, sondern eine Information folgt der anderen. Dann würde ich das dosieren, also weniger lesen und dann lieber darüber reflektieren oder dann in Meditation gehen, also in Stille. Das macht mehr Sinn. Also entscheidend ist ja die Praxis und inwieweit man bei sich sein kann. Und das Bei sich sein ist das Wesentliche. So, und wenn das gelingt, brauchst du nichts zu lesen, weil dir wird sich alles entschließen ist gut, erschließen, was du brauchst für dich. Und vielleicht ist es gut, da mal eine Pause einzulegen. Du kannst dich fragen, warum setze ich mich nicht lieber hin und genieße die Stille und lese anstatt alles Mögliche und es ist sogar zu viel, überfordert. Und das, worum es eigentlich geht, dass es im System still wird, geschieht dann nicht.
Narasimha schreibt: Hi Muni, du hast es schon oft gesagt, aber die Illusion hält sich hartnäckig. Wie werde ich frei von Schuld- und Täterillusion?
Ja, wenn ich es nochmal wiederholen soll, was ich schon mal gesagt habe, dann natürlich, es gibt keinen Täter und es gibt demnach auch keinen Schuldigen. Das heißt, du solltest, sobald diese Ideen auftauchen, dich fragen, wer fühlt sich schuldig oder wer bin ich oder wer denkt, ich bin falsch. Also das ist wichtig, da sofort dazwischen zu gehen und das eine vom anderen zu trennen, nach dem Motto, ich bin nicht das, was sich jetzt als schuldig denkt oder falsch denkt. Dazu brauchst du natürlich eine gewisse Wachheit, um das mitbekommen zu können und nicht erst am Ende des schlechten Gefühls wieder zu merken, oh ja, ich bin schon wieder reingefallen, sondern sobald das auftaucht in Form von Gedanken oder Gefühlen, dann zu sagen, so, stopp, wer ist schuldig oder wen gibt es oder wer bin ich? Den Zweifeln keine Chance geben.
Patrick schreibt: Was passiert aus höchster Sicht, wenn jemand anderes von mir Energie abzieht? Ist das auch dann möglich, wenn ich bei mir bleibe? Was passiert da genau?
Es kann niemand wirklich von dir Energie abziehen, außer es existiert in dir so eine innere Vereinbarung nach dem Motto, ich muss da jetzt für jemand anderen da sein. Aber selbst dann kann das nicht passieren, aber du kannst dich so fühlen, weil es sich unangenehm anfühlt, wenn jemand versucht, die Energie abzuziehen. Das heißt also, das sind oft Tricks, deine Aufmerksamkeit beispielsweise zu bekommen. In dem Moment, wo du deine Aufmerksamkeit auf jemanden richtest, durchdringt dein Energiefeld das des anderen. Damit kann man dir nicht wirklich Energie abziehen, aber man kann in dir, wenn dein System dann das des anderen durchdringt, unangenehme Gefühle vermitteln. Das heißt also, im schlimmsten Fall reduziert sich dein Energiefeld um eine bestimmte Qualität und du fühlst dich anschließend mies, du fühlst dich dann ausgelaugt. Und da gilt es dann darauf zu achten, dass das nicht passiert und zu schauen, so in welcher Konstellation bin ich jetzt dem gegenüber, mit dem ich jetzt gerade hier im Gespräch bin oder im selben Raum bin oder im Konflikt bin. Welche Tricks nutzt der andere, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Und wenn die Aufmerksamkeit erreicht wird, dann gilt es dann für dich zu schauen, so. Bin ich damit einverstanden oder sage ich jetzt, hier ist eine Grenze und ich gehe jetzt hier aus dieser Kommunikation oder aus der Begegnung heraus? Aber es ist immer, wenn das Täter-Opfer-Spiel passiert, sind immer beide daran beteiligt. Das heißt also, der scheinbar das Opfer ist, lädt dazu ein, dass der Täter auf dich einwirken kann. und du fühlst dich dann wieder ausgelaugt und kannst dann wieder sagen, so, ich armes Schwein, der Täter, der hat mich wieder dran gekriegt. Aber man sehnt sich als Opfer quasi danach, dass ein Täter kommt. Und dann beschwert man sich anschließend drüber. So, und damit soll man nochmal klarkommen und Freude daran haben, anderen zu begegnen. Das ist ja dann kaum möglich. Also wichtig zu schauen, in welcher Rolle man ist, ob man derjenige ist, der eigentlich Übertretungen vornimmt, indem er sich in die Geschichten von anderen einmischt oder versucht, deren Aufmerksamkeit zu bekommen, oder inwieweit du dich da ausgenommen fühlst oder benutzt fühlst von jemandem, der an deiner Energie dran will. Das Spiel der Begegnungen und auch der Auseinandersetzung dann in weiteren Maße darüber hinaus, über die Begegnung hinaus, dann in Form von Konflikten und so weiter. Die Basis dafür ist immer, dass es um Energie geht. In jeglicher Begegnung, in der du dich befindest, geht es um Energie. Und es geht darum, ist ein Respekt da für die Energie des oder der anderen, also eine Würdigung davon, ist dann auch nicht der Versuch, jemand anderen ranzukriegen energetisch, sondern ist es ein friedvolles, stimmiges Miteinander oder ist es ein Zerren und Kämpfen um irgendwas, wobei dann immer klar ist, okay, da geht es jetzt darum, die Energie zu bekommen oder die Macht auszuüben. Also immer zu schauen, was gerade läuft und ein Bewusstsein darüber zu bekommen, wo deine Aufmerksamkeit hingeht und aus welchem Grund. Ist sehr hilfreich, wenn man die Tendenz hat, zu glauben, dass man von anderen ausgesaugt wird oder eben es selber auch mit anderen tut. Wach sein. Es ist nur Energie, die tanzt und sie tanzt durch alle Formen, auch die menschliche Form oder Formen, die jetzt wie jetzt der Berg im Hintergrund still sind und nicht mucksen. Es ist immer ein Spiel der Energien. Und im Vordergrund sieht es so aus, als würden irgendwelche Formen tanzen, aber die sind nur Ausdruck bestimmter Qualitäten von Energien, mehr nicht.
Doris fragt, gibt es den anderen überhaupt?
Nein, es gibt ja noch nicht mal dich. Den anderen gibt es nicht, aber in der Idee von Beziehungen und Nöten, in der man ist, in der Idee, nicht frei zu sein, liegt ja die Basis dafür darin, dass man denkt, dass man jemand ist, der eben nicht frei ist. Und darauf baut sich alles auf, was als Drama dann danach passiert. Es gibt nicht dich und es gibt nicht den anderen. Aber wenn wir davon ausgehen, es gibt dich und den anderen, dann muss man eben schauen, wie man da auf der Ebene damit klarkommt. Dass man eben mit der Zeit versteht oder sieht, es gibt den anderen nicht, so wie mich nicht. Aber sag das mal den sogenannten anderen.
Christopher fragt, was hältst du von den Chakren? Ist ja beliebt bei vielen Spirituellen.
Ja, das ist durch diese Phase geht man durch in der Kenntnis von seinen eigenen Themen und in dem Bewusstsein, dass hier und da und dort an allen möglichen Stellen des Körpers entsprechende Themen lauern. Mit denen beschäftigt man sich dann, wenn es erforderlich ist, und dann ist wieder Ruhe. Und dann ist, lassen wir Chakren sein und genießen das Leben.
Die Doreen 7 schreibt, danke Muni. Es passiert viel unbewusst. und die, die mir Energie saugen, habe ich begrenzt. Merci, Muni, werde mehr darauf achten. Bei dem Spiegeln bin ich dran. Pranekhi.
Ja, nur an dir selber eben nicht in dem Maße, wie das jemand kann, der das mit dir, der das mit dir zusammen auflöst oder energetisch auch dich unterstützt. Also sich selber zu heilen geht bis zu einem gewissen Maße, aber es ist schon ein Riesenunterschied, dass jemand anders auch keine blinden Flecken hat bezüglich dir. Denn wir selbst sehen auch nur in dem Radius, in dem wir eben Bewusstsein über uns selbst haben. Und alles darüber hinaus ist nicht so eindeutig. Es ist die Frage, inwieweit die Bereitschaft ist, das alles klar zu sehen. Vielleicht kannst du das dann autonom, also oder autark ohne jemand anderen. Aber meine Erfahrung ist, dass das eher nicht gut ist. Es ist gut, dass man jemanden findet, der auf seinem, mindestens auf seinem eigenen Level ist, meistens ein Level höher, wenn man von Levels sprechen kann. Also sehr vorsichtig mit drei Anführungszeichen, wenn wir jetzt über Level sprechen, aber in Bezug auf eben den energetischen Zugang und die Fähigkeit zu sehen, was notwendig ist in so einem Panik-Healing, das sollte man schon darauf achten, dass man da mit jemandem arbeitet oder jemand mit dir arbeitet.
Narasimha schreibt, mir wird manchmal gesagt, dass ich Energie absauge, obgleich das nicht meine Absicht ist. Wie lässt es sich aus dieser Tätersicht harmonisieren?
Ja, indem du ein Bewusstsein darüber bekommst und dich selbst beobachtest, wie du mit deiner Energie und mit deiner Aufmerksamkeit umgehst, inwieweit du die Aufmerksamkeit der anderen versuchst anzuziehen, indem du vielleicht rumblödelst oder dich in den Vordergrund spielst oder ähnliches und dann schaust, was das eigentlich mit dir macht, wenn du das machst, wie sehr du dich selbst verrätst. Und dann bekommst du in der Betrachtung von dem, wie du dich ausdrückst, mehr und mehr ein Gespür dafür, was wann passiert und auf welche Weise.
Es gibt noch einen Kommentar und eine Frage. Die Gisela schreibt, Erleuchtung ist doch nur eine Vorstellung.
Ja, die Erkenntnis von sich selbst ist keine Vorstellung. Das Prinzip ist natürlich wahr, wir sind immer das schon, aber es macht einen Unterschied, ob das für dich deine Wahrheit ist und du das für dich erkannt hast oder eben nicht. Und insofern gibt es dann Erleuchtung nicht, weil das, was ja schon ist, da muss niemand erleuchtet werden, aber es muss erkannt werden, dass Erleuchtung schon ist oder eben Freiheit schon ist. Ich nenne das nicht Erleuchtung, Freiheit. Weil Erleuchtung sieht so aus, als würde dann jemand zum Leuchten gebracht. Aber natürlich ist es so, dass wenn die ganzen Aspekte der Einschränkungen wegfallen, der Idee, jemand zu sein, dass man dann mehr leuchtet. Das ist schon so. Von daher ist der Begriff ja auch gar nicht falsch gewählt. Aber man kann sich darunter alles Mögliche Falsche vorstellen. Ja, also es gibt keine Veränderung von, ich bin etwas jetzt nicht und dann bin ich es plötzlich. Aber wenn die Persönlichkeit wegfällt, sieht es so aus. Ja, es sieht dann so aus, dass wenn das weggefallen ist, was nie wirklich da war, das dann sichtbar wurde, was immer schon da war. Okay? Ja.
Christopher schreibt, gibt es aus deiner Perspektive den Schatten, in Klammern nach C.G. Jung?
Den Schatten. Naja, den gibt es in all denen, die eben sich noch vormachen, dass sie jemand sind, der sie nicht sind. Das ist schon Schatten genug. Dann bist du nur noch ein Schatten deiner selbst. Es gibt die Persönlichkeit nicht, dann gibt es auch den Schatten nicht. Aber gibt es für dich die Persönlichkeit, gibt es auch den Schatten. Und wenn du denkst, dass jemand deine Energie aussaugt, ist das dein Schatten. Also man sagt ja zu jemandem, der nicht ganz normal ist, du hast einen Schatten. Und ja, wenn man als Person denkt oder jemand denkt, dass er eine Person ist, dann hat er auch einen Schatten, weil es eben nicht so ist. Also ist das eigentlich eine Eintrittskarte in die Psychiatrie. Und ohne die, wie soll man das schon überleben? Ja, wenn man denkt, dass man jemand ist, der man nicht ist und dann nicht behandelt wird. Die Behandlung findet dann im Satsang statt. Da bekommst du dann die richtige Behandlung dafür. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder? Gibt es noch irgendwas, Svante?
Es gibt auf jeden Fall viele Dankes noch und ich glaube, irgendwo war auch noch ein Kommentar. Möchtest du das dir noch vorlesen?
Wenn es zur Erhellung beiträgt, warum nicht?
Patrick schreibt noch, es gibt keinen anderen. Was ist dann die Energie? Was versucht dann die Energie abzuziehen? Und wer hat diesen davon? Und wer hat etwas davon, Energie zu bekommen?
Ja, immer nur die Idee, jemand zu sein, ist in der Not, etwas bekommen zu müssen und hat dann auch eben die Idee, dass Energie, mehr Energie besser ist oder die gebraucht wird. Nur daraus entstehen die ganzen Nöte. Und natürlich, absolut gesehen, gibt es das nicht. Aber wie gesagt, wenn das absolut für jeden so wäre, würden wir jetzt hier gar nicht sitzen müssen und von Freiheit sprechen, denn das wäre für uns selbstverständlich, dass es Freiheit gibt. Da das aber nicht für viele selbstverständlich ist, müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass manche sich als die Illusion denken. Und in der Illusion findet dann alles Mögliche statt. Auch die Idee, dass es Freiheit von der Illusion gibt. Und auch die, dass Energie abgezogen werden kann. Das ist, ich wiederhole es gerne mal, nochmal die Geschichte von Papaji, der bei Ramana war, da wir ja zufällig das Bild vom Arunachala im Hintergrund haben und gerade dort waren. Warum nicht? Also, Papaji war im Ashram, weil ihm Ramana erschienen ist. Ramana ist ihm erschienen und Papaji hatte immer den Wunsch, wenn er zu einem spirituellen Lehrer ging, der sollte ihm zeigen, Gott zeigen. Und jetzt und nicht erst irgendwann mal. Und er ist von Lehrer zu Lehrer gegangen, so sagt er zumindest, war sicher bei vielen, von Norden zum Süden und was weiß ich, wieder irgendwohin zurück. Und hat immer dann gleich gefragt, so, hast du Gott gesehen und kannst du mir zeigen? Und die Antwort der Schüler der meisten war, was denkst du, wir sind jetzt schon seit 50 Jahren hier und du kommst hierher und willst das von uns verlangen. Und eines Tages tauchte dann bei ihm Ramana auf und hat ihm gesagt, Papaji hat ihm natürlich dieselben Fragen gestellt. Und da hat er gesagt, ja, es gibt im Süden im Süden gibt es einen Lehrer, der hat ihm genau den Ort beschrieben, der kann dir Gott zeigen. Und als Ramana dann dahin kam, hingereist ist, weil er natürlich jetzt dachte, jetzt ist endlich jemand da, der mir den Gott zeigt, und zwar sofort, dann hat er gesehen, dass der Ramana, der ihn ja besucht hat, scheinbar dort im Meditationsraum saß und die Schüler um ihn rum. Und dann hat er gesagt, okay, also das ist ja wohl das Allerletzte. Da ist ja jemand, der für sich selber Werbung macht und dann sitzt er hier und das ist ein Betrüger und jetzt gehe ich wieder. Und es hat ein anderer Schüler im Ashram mitbekommen, dass der Papaji gerade angereist war und dann gleich schon wieder weg wollte und hat gesagt, hey, du kommst doch da oben aus dem Punjab, das ist das heutige Pakistan, und bist gerade erst angekommen und bist wieder weg. Was soll denn das? Hier, bleib doch erstmal hier. Und da sagt der Papaji, dieser Typ hier, der hier da sitzt, der hat mich aufgesucht und hat mir gesagt, ich soll hier jemanden treffen, der ihm Gott zeigt, und er ist derselbe und er hat für sich Werbung gemacht und das ist ein Betrüger und deswegen reise ich ab. Und dann sagte der Schüler von Ramana, Ramana hat sich nie, seit 50 Jahren hat er sich hier nie wegbewegt. Also das kann nicht sein, hast du sicher eine Vision gehabt. Nichtsdestotrotz ist er dann zwar nicht nach Hause abgereist, aber auf die andere Seite des Berges gegangen und hat da so seine Praxis vollzogen und das war Japa. Japa heißt, mit Mantren zu arbeiten. Und er hatte zwei Mantren. Das eine war mit Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, und das andere war Ram, Ram, Ram. Also mit denen war er dann die ganze Zeit beschäftigt, und Krishna war jemand, der sich ihm immer präsentiert hat und der mit ihm sozusagen gespielt hat. Und seine Visionen, die er hatte, waren so plastisch, dass es so aussah, als würde Krishna wirklich da sein. Und er ging dann am Ende seines Urlaubs, den er hatte, wieder zum Ramana Ashram. Interessanterweise, nachdem er ja erst dachte, das ist ein Betrüger, hat er ihm aber trotzdem gesagt, hier, auf seine Frage, was hast du die ganze Zeit jetzt gemacht hier eigentlich? Sagte, ja, ich war hier da oben und habe mit Krishna gespielt. Und er sagt, oh, prima. Und wo ist Krishna jetzt? Na, jetzt ist er nicht da. Und er, aha, siehst du, das, was kommt und geht, das ist, was kommt und geht. Und aber das, was kommt und geht, ist nicht, was du bist. Und dann hat er plötzlich sich erkannt als das, was er ist. So, und dann hat er noch eine Weile da verbracht, und dann kam die Nachricht, dass in dem jetzigen Pakistan, dem Punjab, die Moslems alle Hindus erschießen. Und irgendjemand hat mitbekommen, dass Papaji von dort kommt und seine Familie da ist, und dass es jetzt sinnvoll wäre, dass er da hinfährt und seine Familie unterstützt oder rettet. Und er hat es dann Papaji gesagt. Jetzt kommen wir nämlich erstmal zu dem Ganzen. Das Ganze davor war noch ein bisschen Einstimmung, aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Er hat dann zu Papaji gesagt, dieser Schüler, weißt du, also da oben werden gerade die ganzen Hindus erschossen und deine Familie kommt doch von da, und willst du nicht sie unterstützen oder sie retten? Da sagte Papaji, nein, das ist doch Teil der Illusion. Warum sollte ich sie denn retten? Das ist doch nur eine Illusion hier. Und der Schüler hat das gehört, hat gesehen, dass Papaji ziemlich uneinsichtig war und da bleiben wollte. Und er ging dann zu Ramana und hat ihm das gesagt, was Papaji gesagt hat. Und dann hat Ramana mit ihm gesprochen und hat gesagt, willst du nicht deine Familie retten? Weil ja, ist doch eine Illusion. Ja, aber es kann ja nichts schaden, in der Illusion dann deine Familie zu retten. Und das hat er dann gemacht. Er ist dann wirklich nach dieser Aufforderung von Ramana dahin gefahren und hat seine Familie wirklich gerettet. Und während viele, die mit den letzten Zügen aus dem Land gereist sind, erschossen wurden und aus den Waggons rausgeholt wurden und erschossen wurden, seiner Familie ist nichts passiert. Er hat da 30 Leute rausgeholt. So, und die wären wahrscheinlich alle tot oder gestorben, wenn er das nicht gemacht hätte. So viel zur Illusion und der Bedeutung der Illusion und der Idee, naja, wir sind ja nicht der Körper und so. Ganz so einfach ist es nicht. Natürlich sind wir es nicht. Aber es ist wichtig, dass man versteht, dass man innerhalb einer Illusion die Idee haben kann, gefangen zu sein. Und in dieser Illusion die Möglichkeit, sich von der Idee, gefangen zu sein, zu befreien. Und all das findet in der Illusion statt. Okay? Halleluja, 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 Halleluja. Danke für Satsang. Und danke, Swantje, für deine Unterstützung. Ich möchte noch was ansagen. Und zwar haben wir am Samstag wieder online Satsang, alles ist auf meiner Website zu sehen, was dafür notwendig ist zu wissen. Und am Sonntag ist in Ronneburg wieder Satsang bei uns im Haus. Dann ist nächste Woche, vom 23. bis 25. sind wir in Hamburg. Hallihallo, endlich wieder in Hamburg, in neuen Räumen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also all die, die sonst immer in Hamburg waren, schaut bitte auf die Webseite. Wir sind in neuen Räumen. Gut, und anschließend haben wir dann Anfang März, glaube in der ersten oder zweiten Woche am Wochenende, haben wir dann das Online-Retreat. Auch darüber findet ihr alle Infos auf der Website. Also Anfang März Online-Retreat, und ich weiß im Moment gar nicht, wann wir das nächste Mal online Live-Chat haben. Devasetu, hast du eine Ahnung? Du hast sicher eine Ahnung. Können wir das noch als Info hier einfügen? Sonst guckst du gerade auf der Website? Okay, das hätte ich natürlich vorher machen können. Das ist eine schlimme Unterlassung. So unvollkommen, wie wir sind. Oder ich.
Am 28.02. ist der nächste Live-Chat mit dir auf JetzTV.
Okay, danke, danke. Das ist ja schon in 2 Wochen, also in dem regelmäßigen Rhythmus. Vielen Dank, Devasetu. Also in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Was kann es Besseres geben? Freue mich drauf und danke für eure Anwesenheit und eure Fragen. Vor allem, Christopher, wir haben, glaube ich, einen guten Job gemacht heute Abend. Du hast ja die ganze Sendung hier heute bestritten. Coole Fragen und danke auch dafür. Danke, Svante. Alles Liebe dir und bis ganz bald. Danke für Satsang. Danke. Und bye bye.